Sie hat einiges vorbereitet. Familie Schirmer ist wieder da. Jetzt sind sie gerade mal alle raus. Eigentlich sind sie 6 Personen. Zu 5 sind sie heute schon mal gekommen. Wer schon länger in der Gemeinde ist, erinnert sich vielleicht an sie. Sie gehörten schon in der großen alten Fähre dazu. Naja, mit Eltern sind dann 8, ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, das habe ich noch vergessen, ich bin natürlich auch mit dem Gesundheitsamt in Verbindung und deswegen kenne ich auch die aktuellen Zahlen von Lübeck. Wir haben ja in Lübeck 220.000 Einwohner in etwa und Stand heute Morgen, haben wir vorhin nochmal schnell nachgeschaut, gibt es 77 bekannte, infizierte Leute, die bekannt sind in Lübeck. 77. Nichts Ausbruch. Nur infiziert. Und wir hatten seit Anfang der ganzen Corona-Geschichte in Lübeck bis heute 167 Erkrankte und 164 davon sind bereits wieder geheilt. Es gibt sogar eine Statistik, nachdem auch die letzten 3 schon wieder geheilt sind. Also da habe ich 2 Informationen. Das kann ich mir aussuchen. Also das sind die aktuellen Zahlen in Lübeck. Das heißt, wir sind im Grunde genommen fast Corona-frei in der Stadt. Müssen aber trotzdem alles einhalten, was die Landesregierung uns vorschreibt. Nun haben wir ja schon eine ganze Menge Gottesdienste auslassen müssen. Und auch heute sehen wir, der größte Teil der Gemeinde ist noch nicht zurück. Aus Vorsichtsmaßnahmen, aus verschiedenen Gründen. Eine Schwester hat mir gesagt, ich sehe das nicht ein, dass ich die Anwesenheitsliste ausfüllen muss. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube, dass man uns damit nur aushorchen will. Das ist natürlich so nicht richtig, weil die Anwesenheitsliste ja gar nicht aus der Hand gegeben wird. Die bleibt ja hier bei uns. Die wird nur in dem Fall, dass wirklich jemand kommt und sagt, ich war hier im Gottesdienst und ich war infiziert, dann muss man diese mögliche Infektionskette nachvollziehen können und nur dafür ist diese Liste da. Also macht euch keine Sorgen. Auch einen Feiertag haben wir wieder auslassen müssen diese Woche. Christi Himmelfahrt. Aber ich möchte gerne so einen kleinen Rückblick mit uns doch noch auf diesen Tag zurückführen und fangen mal so an. Der russische Präsident fragt den Kosmonauten Gagarin nach seiner Rückkehr vom ersten Flug ins All. Sag mal, hast du Gott gesehen da oben? Und Gagarin nickt bejahend, ja. Und daraufhin sagt der kommunistische Präsident, ich gebe dir 100.000 Rubel, dass du das niemandem weitererzählst. Etwas später hat Gagarin eine Residenz beim Papst, eine Audienz. Und dieser fragt ihn, sag mal, hast du Gott da oben gesehen? Und diesmal schüttelt Gagarin den Kopf, verneinend. Und daraufhin sagt der Papst, ich gebe dir 100.000 Dollar, wenn du das niemandem weitererzählst. Dass du ihn nicht gesehen hast. Das mag vielleicht so wie ein kleiner Witz anmuten, aber das zeigt wohl, dass wir auf der falschen Fährte sein können. Wenn wir Gottes Himmel, den Raum, zu dem Jesus geht, mit dem sichtbaren Himmel da oben verwechseln. Ihr Lieben, im Englischen ist der Unterschied sofort klar. Da gibt es für Himmel 2 Begriffe. Der eine heißt Sky und der andere heißt Heaven. Und Jesus fuhr nicht auf in den Sky. Jesus ging in den Heaven, in den Ort, die Zeit, die Dimension, die allein Gott gehört. Und darum schauen seine Jünger gewissermaßen in die Röhre, wenn sie ihn weiter da oben irgendwo, wo wir noch hingucken können, wenn sie ihn da vermuten. und benehmen sich dann wie Hans Kuck in die Luft, über jedes Hindernis auf der Erde stolpert. Gott aber will das Design nicht stolpern, sondern sich mit festem Stand und ruhigem Blick ihren eigenen Weg auf der Erde zuwenden. Er hat auch wenig Verständnis für all die Träume, die wir von dem von Babel immer noch hochmütig in den Himmel bauen, statt uns dem Problem hier unten zu widmen. Was wäre denn eigentlich, wenn es Christi Himmelfahrt nicht gegeben hätte? Ist ja eine gute Frage. Mit dieser zugegebenermaßen einfachen Frage irritierte jemand einmal die Viertklässler im Schulgottesdienst. Und er bekam durchaus sinnvolle Antworten. Kinder, die sind ja manchmal sehr kreativ. Einer sagte, ja, dann wären die Jünger froh gewesen und wie früher mit Jesus umhergezogen, wenn er nicht in den Himmel gefahren wäre. Das ist eine logische Antwort. Eine andere sagte, ja, dann wären sie aber weiter nur Jünger geblieben, hätten immer wie Kinder nur das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hätte. Und wieder ein anderes Kind sagt, ja, dann wäre Jesus vielleicht mit ihnen alt geworden und irgendwann noch ganz natürlich gestorben. Also die Kinder denken nach. Das darf man ihnen nicht absagen. Dagegen noch eine letzte Antwort, bemerkenswert. Da sagt doch ein Kind, nein, er war doch nach Ostern sowieso nur so etwas wie ein Geist und konnte nicht ewig auf der Erde bleiben. Ich finde das großartig. Kinder. Und jetzt kommen wieder Kinder in die Arche. Ist das nicht schön? Na, Kinder dürfen auch unruhig sein. Du hast völlig recht. Kinder sind eben Kinder und wenn Kinder unruhig sind, verhalten sie sich artgerecht. Ja, richtig ist doch an alledem, an Himmelfahrt geht es um Jesus und es geht um uns nicht richtig nach den Osterberichten. Es ist die Behauptung, Jesus sei nur sowas wie ein Geist gewesen. Nein, der Auferstandene zeigt sich in menschlicher Gestalt, er ist von der Kreuzigung gezeichnet, er kann essen und trinken, er kann das Brot brechen, er kann sich berühren lassen, er kann die Schrift auslegen, mit den Seinen in vertrauter Weise reden. Wir wissen ja, der gute Thomas hat gesagt, das glaube ich erst, wenn ich ihn anfassen kann. Und das hat funktioniert. Das hat mit einem funktioniert, der plötzlich da war, ohne dass die Tür aufging. Wie das geht, fragen wir dem Herrn im Himmel. Da habe ich keinen Plan. Irgendwo hört das Fragen auf und das Antworten auch. Aber er ist ja jetzt auch da, Jesus. Er ist jetzt anders da. Das stimmt nicht mehr so ganz mit den Gesetzen von Zeit und Raum überein, weil er eben nicht mehr sofort erkannt wird, weil er, wie es aussieht, an mehreren Orten zugleich sein kann, weil er kommt und geht immer ganz schnell, wenn seine Freunde meinen, jetzt ist es wieder so wie früher. Richtig an ist die Zeit, ist dieses einen, dieses Jesus, der in Gottes Macht, dass er aus dem Tod zurückgekehrt ist. Auch das ein Geheimnis. Paulus schreibt weiter, dass über 500 Menschen Jesus als den Auferstandenen erlebt und ihn bezeugt haben. Und jetzt lese ich aus Lukas 24 die Verse 50 bis 53 als Wort für diese Stunde. Und da heißt es, er führte sie aber hinaus bis gen Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. So ist es richtig. Und so dürfen wir auch tun. Ein Christ soll ein fröhlicher Mensch sein. Natürlich, das hat Martin Luther mal gesagt. Und das ist natürlich wahr. Vielleicht hat er dies dem Evangelisten Lukas abgeguckt. Dessen Evangelium ist ganz auf den Grundton der Freude gestimmt. Von der großen Freude, die allem Volk widerfahren soll, sagt Lukas in Kapitel 2, Vers 10. Das kündet schon am Anfang des Evangeliums der Engel in der Weihnachtsgeschichte, dass die Umkehr und Heimkehr der verlorenen Söhne und Töchter die Freude Gottes sei, bezeugen die Gleichnisse Jesu, die nur Lukas erzählt. Das Gleichnis zum Beispiel vom verlorenen Schaf in Lukas 15 oder vom verlorenen Groschen in Lukas 15 und von den beiden Söhnen eines gütigen Vaters auch in Lukas 15. Am Ende aller dieser Gleichnisse steht die Freude darüber, dass der Verlorene und die Verlorenen von Gott gefunden worden sind. Das bedeutet aber nicht, dass man auf die Möglichkeit der Verlorenheit nicht hinweisen darf. Das ist ganz wichtig. Zum ganzen Evangelium ist, dass man auch die andere Seite zeigt und Menschen auch die Konsequenzen aufzeigt, wenn sie Jesus ablehnen. Natürlich. Das ist aber nicht in Form einer Drohgebärde zu tun, sondern wirklich auf eine vernünftige, biblische und freundliche Weise. Aber das Wort Gottes muss klar bleiben. Ist ja klar. Ne? Am Ende der Gleichnisse steht die Freude darüber. Am Ende des Lukas-Evangeliums schließlich erstrahlt das Wort Freude noch einmal im hellen Glanz. Mit großer Freude kehren die Jünger nach Jerusalem zurück, hatten wir gerade gelesen in Lukas 24, Vers 52. Der Abschied Jesu hat sie nicht traurig gemacht. Bloß als er nachher nicht wiederkam und sie auf den Söller gingen, da ist die Sache wieder etwas umgeschlagen für kurze Zeit. Aber seine Heimkehr zum Vater hat sie zunächst nicht enttäuscht und auch nicht verunsichert. Sie waren darauf vorbereitet. Im Gegenteil, sie waren alle Zeit im Tempel, sie priesen und sie lobten Gott. Jesus selbst macht das Wunder von Ostern bekannt, aber er kann nicht zurückkehren in ein ganz normales irdisches Leben. Seine Mission auf der Erde ist erfüllt und er kehrt zurück zu dem, der ihn gesandt hat. Und wir wissen ja, was er tut. Er bereitet uns die Stätte für die Zeit der ewigen Herrlichkeit. Aber das ist ja eine komische Geschichte hier. Und ich staune gleich dreimal darüber. Erstens, während Jesus die Jünger segnet, entfernt er sich von ihnen. Was ist das denn? Wir lernen doch erst einmal das eine fertig machen, dann weitermachen. Das zweite ist, Jesus fährt in den Himmel auf. Und wir würden sagen, das ist doch unmöglich. Wie geht das? Und das dritte ist, die Jünger sind voller Freude. Sie wussten doch, sie werden Jesus nie wiedersehen. Dachten sie. Sie haben ihn aber nach der Himmelfahrt auch noch nicht leiblich wieder auf der Erde rumlaufen sehen. Selbst wenn es heute Zeitgenossen gibt, die das Gegenteil behaupten. Worüber freuen die sich denn? Dass ihr Herr weg ist und nicht mehr wiederkommt. Da steht, sie gehen in den Tempel und loben und preisen Gott und freuen sich. Er ist weg. Gott sei Dank. Ich glaube nicht. Das war nicht die Intention. Gott sei Dank. Aber zum Ersten, während Jesus die Jünger segnet, entfernt er sich von ihnen. So habe ich Segen noch nie erlebt. Und auch noch nie selbst eine Gemeinde gesegnet. Bei uns ist das immer so, am Ende vom Gottesdienst laden wir ein, beim Segen einander die Hände zu geben, heute übrigens nicht. Und dann hebe ich die Hände und sage, Gott soll euch bitte segnen. Und dann gebärde und sage ich, es segne und beschütze euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So kennen wir den Segen am Schluss von unseren Gottesdiensten. Was macht Jesus? Er segnet seine Jünger und während er sie segnet, verabschiedet er sich in den Himmel. Ist ja unmöglich. Stellt euch das mal vor, ich würde mit dem Segen hier anfangen und währenddem einfach rausgehen, halbfertig. Ich bleibe dabei natürlich, also vorne stehen, bis ich fertig bin, das ist doch klar. Wenn ich gleichzeitig weggehe, was würdet ihr denken? Wenn ich einfach weggehe, der Pastor hat keine Zeit mehr. Das habe ich schon erlebt. Ich habe das erlebt. Ich war in einer evangelischen Kirche. Der Pastor war am Predigen und dann guckte er auf die Uhr und sagt, ich muss jetzt ins Rathaus zum Gemeinderat und sagt dem Diakon, mach mal weiter. Das habe ich erlebt. Das gibt es alles. Nein, der Pastor hat Zeit oder beachtet er die Gemeinde vielleicht nicht. Hier in der Bibel ist das anders. Da lesen wir, während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen. Ich bin sicher, Lukas erzählt die Geschichte extra so. Das ist das letzte Bild, das die Jünger von Jesus auf der Erde im Kopf behalten sollen. Seine Hände zum Segen über sie gehalten. Jesus ist nicht fertig mit dem Segnen, als er vor ihren Augen verschwindet. Der Segen fließt weiter. Das ist das schöne Bild. Jesus gibt seine Kraft immer weiter und immer weiter. Mit seiner Kraft können die Jünger stark sein und auch getröstet sein. Jesus als Vorbild haben sie genug gesehen und beobachtet. Jetzt brauchen sie die Kraft, mit der auch Jesus selbst gelebt und gehandelt und gepredigt hat. Sie brauchen das jetzt. Jesus ist weg. Also müssen sie als die Jünger das fortsetzen. Und das hat ja bis heute nicht aufgehört. Jesus als Vorbild haben sie genug gesehen und beobachtet. Und diese Kraft von ihm, die strömt jetzt in ihr Leben und auch in unser Leben ein, immer weiter und immer weiter, wenn wir das zulassen. Das ist die Kraft, die uns hilft, zu hoffen, zu vertrauen und zu lieben. Zweiter Punkt. Gemalt haben viele Künstler in unserer christlichen Kunstgeschichte, aber eine andere Szene, die, in der Jesus in den Himmel auffährt. Das war die zweite Stelle, über die ich gestaunt habe. Jesus fährt hinauf in den Himmel. Ich kann das nicht erklären. Da steht nirgendwas von Raumschiff oder sonst irgendwie. Da steht einfach nur, Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Ich stehe dann nachher als Zuhörer zur Verfügung. Ich kann das nicht erklären. Wie sollen wir uns das genau vorstellen? Ist die Geschichte doch nur ein Traum oder ein Wunsch oder am Ende gar nicht wahr, wie uns manche Theologen heute auch sagen wollen? Glauben wir nicht mehr, ist nicht wahr, kann nicht sein, ist heute besser. Es gibt ja auch Theologen, von denen ist abgeleitet, dass das Wort Theologie von Theolücht kommt. So leicht dürfen wir uns das nicht machen. Was wir uns nicht erklären können, ist nicht wahr. Nein, das machen wir nicht. Wie stellen wir uns das vor? Ich kann dieses Bild von der Himmelfahrt nur als Geheimnis stehen lassen. Und mir immer wieder klar machen, Himmel bedeutet in der Bibel nicht Raum über der Erde, in dem heute die Flugzeuge fliegen und die Satelliten kreisen. Oder die Raumfahrer, da hat es ja sogar tatsächlich mehrere gegeben aus Amerika, die aus dem Weltall wiedergekommen sind und gesagt haben, ich habe Gott nicht gesehen. Dann gibt es ihn wohl nicht. Nein, der Himmel, der Raum Gottes ist auch hier unten. Und er hat nach oben und nach unten und nach innen und nach außen keine Grenze. So wie Gott keine Grenze hat, dann bedeutet die Himmelfahrt von Jesus, Jesus geht ganz zu Gott, und hat nun auch keine Grenze mehr. Vor seinem Tod am Kreuz wandert Jesus mit seinen Jüngern durch die Dörfer und predigt und heilt und was er alles macht. Manchmal provoziert er auch die Pharisäer. Und wohin kommt, laufen die Menschen zusammen und wollen ihn sehen, sie wollen ihn erleben. Denn er war ein Mensch. Wenn auch ein besonderer Mensch. Und jeder Mensch kann in einem bestimmten Moment nur an einem Ort sein. Zum Beispiel im Haus des Zachäus oder an den Teichen von Bethesda oder auf dem Weg nach Jerusalem. Aber jetzt nach der Himmelfahrt kann Jesus überall da sein. Und somit auch hier in der Arche. Und gleichzeitig in allen anderen Kirchen und Gemeinden, draußen auf Wiesen und Feldern unter freiem Himmel, wo heute überall Gottesdienste gefeiert werden, Aber auch bei allen Menschen, die nicht zu Gottesdiensten kommen können oder kommen wollen, überall kann er zur gleichen Zeit sein. Zuerst habe ich gestaunt über die Freude von den Jüngern. Das ist der dritte Punkt. Aber darüber staune ich jetzt nicht mehr. Am Schluss des Evangeliums steht ja ein neuer Anfang. Diese Geschichte am Schluss des Lukas-Evangeliums ist keine Abschiedsgeschichte. Jesus nimmt hier gar keinen Abschied. Mit seiner Kraft, mit seinem Segen bleibt Jesus bei den Jüngern und auch damit bei uns, unter uns, auch wenn wir, wie die Jünger Jesus, ihn nicht mehr sehen können. Mit seiner Kraft können wir Gott vertrauen, mehr als dem eigenen Denken und Verstehen. So ist klar, warum die Jünger nach dem Verschwinden des sichtbaren Jesus nicht verzweifeln oder traurig oder verlassen sind. Denn sie wissen, Jesus bleibt ja. Der ist ja nicht weg. Deshalb können die Jünger voller Freude zurückkehren nach Jerusalem und Gott loben im Tempel. 10 Tage später werden sie durch den Heiligen Geist nochmal den richtigen Mutschub bekommen. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Den brauchen sie für die Gründung der Gemeinde, der Ekklesia, der Herausgerufenen. Jetzt fängt es hier an zu singen. So ist die Himmelfahrtsgeschichte doch keine komische, aber eine geheimnisvolle Geschichte. Eine Geschichte von einem Neuanfang, bei dem wir auch 2000 Jahre später dabei sein dürfen. Und eine Geschichte, die unseren Blick auf den Segen lenkt, den Jesus uns geschenkt hat und auch weiterhin schenken wird. Amen. Herr Jesus, ein wunderbares Wort, das du uns heute Morgen vor Augen legst. Wir dürfen wissen,